Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Thomas Metzinger. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, war lange Professor für theoretische Philosophie an der Universität Mainz und ist vor allem durch seine Forschung zu Bewusstsein und Bewusstseinszuständen international bekannt geworden. Unter anderem durch sein Buch Der Ego-Tunnel. 2023 erschien sein Buch Der Elefant und die Blinden, das auf der wissenschaftlichen Auswertung hunderter Erfahrungsberichte über sogenannte reine Bewusstseinszustände basiert. In seine wissenschaftliche Arbeit fließt seit vielen Jahren die eigene Meditationserfahrung ein. Davon handelt auch Thomas Metzingers viel diskutiertes Buch Bewusstseinskultur. Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Hallo Thomas, ich freue mich, dass das geklappt hat. Grüß dich.
Schönen guten Tag.
Ja, ich stelle mal ein bisschen voran, was ich gerne mit dir besprechen würde, damit das so ein bisschen roter Faden durch unser Gespräch ist. Ich würde gerne über Aufklärung sprechen, und zwar über einen Aspekt, über den in der öffentlichen Diskussion eher weniger gesprochen wird. Und das Thema Aufklärung interessiert mich deshalb, weil es sozusagen in der westlichen Ideengeschichte und Philosophie das zentrale Mittel war und ich glaube immer noch ist, um der Dynamik finsterer Zeiten, in denen wir nun tatsächlich leben, zu begegnen und dem etwas Aufhellung, eben Aufklärung entgegenzusetzen. Und die westliche Tradition, die setzt ja sehr stark eben auf Rationalität, öffentlichen rationalen Diskurs und so weiter. Die eher nach Asien ausgerichteten Traditionen, die natürlich auch von der ganzen Technisierung und so weiter betroffen sind wie wir, haben aber trotzdem nochmal einen anderen Dreh. Es gibt da eine andere Tradition und Kultivierung des Bewusstseins, die Jahrtausende alte Wurzeln hat, also zum Beispiel im Hinduismus, Daoismus, Buddhismus. Und in der ersten Annäherung könnte man sagen, also so wie wir rangehen, dieses rational-diskursive, binäre Denken ist dualistisch. Umgekehrt in den fernöstlichen Traditionen geht es immer auch um Nichtdenken, um ein nicht-duales, nicht-binäres Bewusstsein. Müssen wir gleich mal klären, was das vielleicht sein könnte. Und dann würde ich zum Schluss gerne mit dir darüber sprechen, ob nun die eine oder die andere Form von Aufklärung oder vielleicht sogar beide im Team uns helfen können, über die ja in der Tat finsteren Zeiten rüberzukommen. Fangen wir mal an mit dem, was Aufklärung ist. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt in nächster Zeit auf dem YouTube-Kanal immer mal ein bisschen mehr beschäftigen wollte. Und dieser Begriff im Englischen, Enlightenment, stellt die Metapher des Lichts in den Vordergrund. Das ist ja in der westlichen Tradition immer mit Erkenntnis verbunden. Licht ist gut, Schatten ist nicht gut und eher schlecht. Und die 0815-Übersetzung dessen, was im Buddhismus Erwachen ist ja bei uns auch Erleuchtung. Eine nicht ganz korrekte Übersetzung. Haben für dich diese beiden Formen von Enlightenment was miteinander zu tun oder sind die eigentlich gar nicht verkoppelt?
Naja, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Erstmal sind beides Erkenntnisprojekte. Das geht um Erkenntnis und um verbesserte Erkenntnis. Und zweitens sind beide große Menschheitstraditionen auch Emanzipationsprojekte. Also einmal der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, aber dann eben auch die Befreiung vom Leiden, die Befreiung von der eigenen psychologischen Konditionierung, die Befreiung überhaupt von der Konditionierung, die Tatsache mit sich bringt, dass wir einfach körperliche Wesen sind. Das heißt, es geht um Befreiung, und zwar um epistemische Befreiung in beiden Traditionen. Aber natürlich mit ganz verschiedenen Mitteln, mit sehr unterschiedlichem Erfolg auch. Aber da kommen wir ja bestimmt noch zu.
Aber es ist ja schon mal interessant, dass du dem auch zustimmen würdest, dass der Ansatz, also ganz allgemein könnte man sagen, wie du das ja formuliert hast, die Befreiung von Leiden oder zumindest mal die Reduktion von Leiden, eigentlich in beiden Traditionen ganz zentrale Rolle spielt und das Kernanliegen ist.
Ich kenne jetzt wenig explizite Formulierungen, die im Westen sagen würden, es geht also da um, was man vielleicht negativen Utilitarismus nennen würde.
Immer.
Das heißt, nicht um die Erzeugung von mehr Glück, sondern um die Reduktion von Leiden. In der westlichen Tradition ist es doch eigentlich mehr verbunden mit einem Wachstumsmodell, mit einem Zukunftsoptimismus, mit mehr Glück für mehr Menschen. Ja,
Also ich bin mir da nicht sicher. Ich habe, das kommt erst noch auf den Kanal. Ich habe mich jetzt mit Platos Höhlengleichnis zum Beispiel beschäftigt. Ne? Da geht es ja um die Befreiung von den Fesseln. Die sitzen ja gefesselt da in ihrer Höhle. Und wenn dann jemand kommt und sie rausführt ans Licht, schreibt Plato, dass sie erstmal viel größere Schmerzen haben, weil sie dieses grelle Licht der Sonne überhaupt nicht ertragen können und zurück wollen wieder in den Schatten und leiden daran, haben Schmerzen, draußen in der Sonne zu sein. Und deshalb braucht dieser Prozess dieses Rausführens und Befreitwerdens in die wirkliche Welt, in Klammern ist es die wirkliche Welt, wenn man Matrix-Fan ist, weiß man, problematisch, könnte sein, dass es nur eine weitere Höhle ist. Das ist einfach schmerzhaft und leidvoll. Also bei Plato zum Beispiel klingt das Motiv wirklich an, sogar noch mit einem noch was schärfer fast als in den buddhistischen Traditionen, weil gesagt wird, wenn du damit anfängst, mit diesem Weg der Befreiung, das wird schmerzhaft.
Ja, und es gibt ja ganz konkret in der Metapher die Fesseln.
Genau.
Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Es hat immer Gegenaufklärung gegeben und es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass zum Beispiel also eine Erweiterung von evidenzbasierter Selbsterkenntnis für viele Leute emotional schmerzhaft ist, aus Gründen, über die man viel sagen kann, dass eine Erweiterung von Rationalität, die ja dann auch zum Beispiel zur Religionskritik sofort führt, für viele Leute was sehr Schmerzhaftes ist, die Einsicht in die eigene Sterblichkeit mit sich bringt. Also Aufklärung finden wir so ein bisschen gut, ich sag mal jetzt so ein bisschen heute, weil die meisten von uns finden noch Menschenrechte und ein stabiles Rechtssystem und Demokratie gut, wobei es nicht so ganz klar ist, ob wir damit nicht eigentlich meinen Wohlstand. Ja, also eine interessante Frage ist, ob wir für diese Werte der Aufklärung eigentlich auch einstehen würden, wenn unser Wohlstand sinkt, ob wir das nicht immer verwechselt haben mit wirtschaftlichem Fortschritt und Lebensstandard.
Zumal unsere Menschenrechte ja nicht Sklaven und lange Zeit nicht Frauen und Kinder sowieso nicht beinhalteten. Also ziemlich eingeschränkter, ja. Begriff von
Menschenrechten. Aber also ich meine, Gegenaufklärer hat es natürlich immer gegeben, die auch auf den Schmerz hingewiesen haben und versucht haben, den Schmerz zu heilen durch neue Warnsysteme. Aber ganz in unserer aktuellen Gegenwart sehen wir das ja. Also die religiöse Rechte in den USA, der Populismus, das sind ja alles Formen von Gegenaufklärung. Also zum Beispiel die Klimakatastrophe ist einfach nicht wahr oder sowas. Ja. Und wir sehen das zum Beispiel auch in dem Esoterik-Sumpf. Wir sehen es natürlich in der organisierten Religion. Also wir hier in Deutschland wissen ja, dass seit 2 Jahren also die Zahl der konfessionsfreien Menschen das erste Mal größer ist als die der Katholiken und Protestanten. Das könnte uns in dem kleinen Deutschland den Eindruck vermitteln, hier würde eine Säkularisierung stattfinden. Weltweit steigt die Zahl der Christen aber, weil die katholische Kirche zum Beispiel dann einfach in die armen Länder ausweicht, nach Afrika, und dort stark missioniert. Also wenn man die Erde als Ganzes betrachtet, würde ich sagen, steht es gar nicht so gut um das westliche Projekt.
Zumal einer der Gründe, warum bei uns die vielen Kirchenaustritte stattfinden, ja nicht nur Missbrauch ist, das ist das eine, das gibt es natürlich in, keine Ahnung, afrikanischen Kirchen und sonst wo auch, Der Hauptgrund ist ja, dass wir eben doch was von unserer westlichen Aufklärung gelernt haben, bestimmte Dinge einfach nicht mehr für akzeptabel halten, während diese Verbindung mit Volksglauben, dem, was etwas polemisch dann Aberglaube genannt wird oder neues Heidentum mit Christentum in vielen Ländern, also ich denke an Magiekulte in so christlich fermentierte Magiekulte in Brasilien zum Beispiel, das würden wir nicht akzeptieren. Da würden wir sagen, genau, dein Begriff, das ist eigentlich Esosumpf in unseren Augen. Also das ist nicht durch die Maschine der Aufklärung sozusagen gelaufen. Aber ich glaube, du hast mit einem Recht, also während bei uns eher Glück und wahrscheinlich Wachstum im Vordergrund, Fortschritt im Vordergrund stand, das ist ein Begriff, den findet man weniger, glaube ich, in den asiatischen Texten, findet man bei uns eine explizite Diskussion zum Beispiel über politische Themen, sowas wie Menschenrechte, wie gehe ich mit der Obrigkeit des Staates, vor allen Dingen, wie gehe ich mit Gewalt um? Und das findet man in buddhistischen Texten explizit weniger. Also mir würde jetzt zum Beispiel in der Zen-Tradition, der ich mich auskenne, würde mir jetzt spontan kein Traktat über gute Staatsführung oder sowas einfallen. Das gibt's da nicht.
Ja, aber es gibt natürlich Verbindungen auch zum Militär, zu Kamikaze und so weiter. Also da gibt's Verknüpfungen. Das Komische ist irgendwie, dass uns die Aufklärung auch nicht gut getan hat. Also sie hat uns in vieler Hinsicht sehr gut getan, dass wir nämlich, was gar nicht selbstverständlich war in der Geschichte der Menschheit, immer mehr Menschen, das sind immer noch nicht viele, richtig bereit sind, für sich selbst zu denken. Also überhaupt sowas wie Kritik oder die Fähigkeit, Kritik anzunehmen. Oder so eine Kultur des rationalen Argumentierens, das ist was sehr Zerbrechliches und Schwaches. Also wir sehen es ja im Moment gerade, es gibt, glaube ich, noch 22 stabile Demokratien in 133 Ländern. Und eine große Frage ist, du hast jetzt immer wir gesagt, ne? Was heißt hier eigentlich wir? Ja, also ist Markus Söder ein Vertreter der Aufklärung, der Ideale der Aufklärung? Wer vertritt die eigentlich noch wirklich hier? Zum Beispiel in Deutschland. Wer vertritt die in Portugal? Wer vertritt die in Ungarn? Was ist denn dieses Wir eigentlich? Und die ganze Idee des Westens ist ja gerade kollabiert. Also das ist natürlich auch ein neuer Kontext. Ja, der Druck, der auf die Demokratien entstanden ist, ein völlig neues Verständnis davon, was könnte denn Europa definieren in der jetzigen Situation? Und da müsste man sich natürlich auch, jenseits von feierlichen Sonntagsreden vom Erbe der Aufklärung fragen, was uns da eigentlich nicht so gut getan hat. Also es hat zum enormen Aufschwung zum Beispiel von Wissenschaft und Technologie geführt, zu großen militärischen Katastrophen aber auch. Jetzt möglicherweise mit KI, sozialen Netzwerken, zu Umwelten und Technologien, die wir selbst nicht mehr beherrschen können, die also direkt uns selbst, ohne dass wir das merken, geistig so verändern, dass das Erbe der Aufklärung auf eine neue Weise bedroht ist oder verloren geht, die wir überhaupt noch nicht richtig verstanden haben. Und ich finde, das ist ein sehr gemischtes Bild. Ja, einerseits sind natürlich noch freie Gesellschaften entstanden. Andererseits müssen wir auch einfach sehen, wenn man das objektiv anschaut, Demokratie muss man sich leisten können. Das ist was für reiche Gesellschaften. Und Demokratie ist auch was mit großen Effizienzverlusten einhergeht. Ja?
Mhm. Also, Verlangsamung, Bürokratie, das meinst du, ne? Also Verlangsamung, weil die Prozesse... Also
zum Beispiel bei allen Sachen, wo es wirklich um was geht, im Militär, da gibt es keine Demokratie im Krieg, wo es um viel Geld geht. Ja, in der Finanzindustrie, da gibt es keine Demokratie. Oder in der Notfallmedizin, in Operationssälen, da gibt es keine Demokratie. Und wir sehen ja jetzt auch, also die Trägheit und die Zähigkeit, unsere Unfähigkeit, sagen wir mal, auf die Klimakatastrophe zu reagieren oder auf die ganze Sache mit dem christlichen Nationalismus in den USA, auf die neuen Risiken aus der KI, daran merkt man ja, dass Demokratie auch ein Effizienzproblem hat. Ja, und eine große Frage, sowas nennt man auch Meta-Governance. Ja, wir bräuchten jetzt eigentlich sowas wie ein Regieren des Regierens oder eine Meta-Ebene, um zu überlegen, also wie kann man denn unter Zeitdruck regieren und demokratisch bleiben? Geht es überhaupt?
Und die andere Frage ist, wie kann man langfristig demokratisch bleiben, indem man nachhaltige Entscheidungen trifft, die sich nicht sofort ändern mit der nächsten Wahlperiode, wenn eine andere Regierung gebildet wird und plötzlich der Klima, alles, was in Richtung gegen Klimawandel getan wurde, wieder zurückgefahren wird. Also es ist beides, das Kurzfristige und das Langfristige. Also ich geb dir völlig recht, und eine Antwort auf diese Krisen, und wir haben ja in den letzten Jahren, das hast du ja völlig richtig gesagt, haben wir ja welche dazu bekommen, von denen wir, als wir vor 10 Jahren Bewusstseinskultur diskutiert haben, noch nicht, die haben wir am Horizont gesehen, aber jetzt sind sie tatsächlich Wirklichkeit. Und wenn ich jetzt die Uhr nochmal 20 Jahre zurückdrehe, dann gab es ja so eine Idee, dass sich das allgemeine Bild vom Menschen und auch das Verhalten des Menschen ändern wird aufgrund der Fortschritte, die wir in den Neuroinformations- und Kognitionswissenschaften gemacht haben, dass das eine ganz wichtige, entscheidende wissenschaftliche Revolution war und dass die Veränderung durch die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, da gehört auch die Bewusstseinsforschung dazu, dass das mittelfristig doch auch eine Veränderung der kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse mit sich bringt. Das war ja doch so eine Aufbruchsstimmung und so eine Überzeugung, die das, also zumindest in Kreisen, in denen ich unterwegs war, sehr häufig gegeben hat. Und das Mind and Life Institute, also die Gründung des Dalai Lama und von Francisco Varela, also um wirklich Hardcore-Wissenschaft, also vor allen Dingen eben Neurowissenschaftler und Kognitionsforscher, aber eben auch Physiker, Biologen und so weiter zusammenzubringen mit den Leuten, die Erfahrung im spirituellen Praxisbereich haben. Mhm. Das war ja eine gute Idee. Was ist daraus geworden?
Naja, ich war 3 Jahre im Steering Committee von Mind and Life Europe. Ich würde das jetzt nicht als ein Aufklärungsprojekt mehr bezeichnen.
War es das denn mal?
Also die ursprüngliche Idee von Varela, die war, glaube ich, genau richtig. Zwei verschiedene epistemische Traditionen zusammenzubringen auf einem hohen Niveau. Aber jetzt hat es schon fast was Sektenartiges. Wenn man es von innen sieht, das wissenschaftliche Niveau ist im Allgemeinen sehr niedrig. Da dürfen die Leute vortragen, die sonst nirgendwo einen Vortrag halten dürfen, um das mal so deutlich zu sagen. Also ich würde mir zum Beispiel von Mind and Life, ich habe es ja selbst erlebt, ich habe es in dem dicken roten Buch und dem Elefanten in einem Satz geschildert. Ich habe als jemand im Steering Committee mal auf der Insel im Chiemsee, auf der Fraueninsel, einen Vortrag gehalten, den dann die Veranstalter zensiert und von der Webseite genommen haben. Und das haben sie mit einem zweiten Vortrag, dem von Stephen Batchelor, über säkularen Buddhismus auch gemacht, über die Möglichkeit eines säkularen Buddhismus. Also da ist nichts so säkular. Also ich habe da natürlich auch über säkulare Spiritualität gesprochen. Das kennt man ja von mir, steht alles in diesem kleinen Buch Bewusstseinskultur drin. Da gibt es zum Beispiel auch schon, da gibt es Zensur. Ne?
Aber wie erklärst du dir das? Weil die Anfänge waren ja, und ich habe ja solche Konferenzen auch selber miterlebt, die Anfänge waren ja vielversprechend. Und das hatte zur damaligen Zeit, würde ich sagen, wirklich ein hohes wissenschaftliches Niveau auch. Also ich erinnere mich an eine Konferenz mit dem Dalai Lama, die haben wir alleine anderthalb Wochen in Zürich damals vorbereitet, wirklich sehr intensiv. Und das war auch ein gutes, da ging es um Ökonomie und Bewusstseinskultur. Das war, ich würde schon sagen, das war gut und das war auch aufklärend. Was ist dann passiert? Irgendwie muss sie einen Bruch gegeben haben.
Ja, ich glaube, das ist aber allgemein menschlich. Das ist ein Problem, das wir haben. Das könnte man auch genauer erforschen. Das ist so, wenn wir Organisationen gründen, das habe ich auch in meinem Leben öfters erlebt, ob sogar bei wissenschaftlichen Organisationen, der organisierten Religion ist das natürlich auch passiert. Dann gibt es immer am Anfang eine ganz frische Phase, weil für die Leute, die das am Anfang gründen, ist das eine neue Idee, das ist riskant und die meinen es ernst. Und wenn es funktioniert und es sich etabliert, dann wird es eine Karriereplattform für andere, die das Gefühl haben, sie können auf bei der katholischen Kirche oder auf dem Mind and Life Ticket oder in der Association for the Scientific Study of Consciousness ihre Karriere befördern. Dann gibt es eine zweite und eine dritte Generation. Und dann gibt es, wenn man Pech hat, insbesondere in religiösen Organisationen, halt so eine sehr starke In-Group-Out-Group-Dynamik. Weil im Kern geht es ja darum, also meine Frau, die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Gemeinsam statt einsam. Da geht es um die Evolution der gemeinschaftlichen, der sozialen Kinderaufzucht beim Menschen. Und was es aber auch gibt, ist gemeinschaftliche, kooperative Selbsttäuschung. Und ich glaube, das ist eine Hauptfunktion von organisierter Religion, dass Gruppen von Menschen zusammenkommen und sich zusammen dabei unterstützen, um das mal sehr deutlich zu sagen, ein Warnsystem zu kultivieren, ein bestimmtes. Ja, ein Glaubenssystem, das zum Beispiel bei der Verleugnung der eigenen Sterblichkeit hilft. Und wenn diese Stufe erreicht ist, dass es wirklich eine stabile In-Group gibt, dann kommt alles, was wir aus der Menschheitsgeschichte kennen. Also dann gibt es auch Ungläubige, ja, dann gibt es die Out-Group, das sind die, die nicht mehr zu Mind and Life gehören. Und die
oder nicht im Silicon Valley sind und glauben, dass sie sich transformieren können auf dem Computer.
Und dann gibt es aber auch intern Zensur. Ne? Dann muss man aufpassen, ob irgendjemand zu sehr im Sinne der Aufklärung möglicherweise die reine Lehre kritisiert. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh, das ist interessant, aber das ist nicht mehr die reine Lehre, dann muss man diese Leute auf Scheiterhaufen verbrennen, unterdrücken, verbannen. Da gibt es dann sehr viele Geschmacksrichtungen. Und es scheint so zu sein, also in der sozialen Dynamik unserer Spezies, dass sich sowas immer wiederholt, also auch in politischen Parteien zum Beispiel, die dann auf einmal am Anfang ein gemeinsames Ideal hatten, die Sozialdemokratie oder sowas. Und dann wird es zu einer Karriereplattform. Dann wird es auf einmal, wenn es ein bisschen etabliert ist, zu einer Möglichkeit, seinen sozialen Status zu erhöhen oder auch Geld zu verdienen einfach. Und dann fangen die Dinge langsam an, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist, wenn man so will, also wir wollten ja über Aufklärung sprechen, das ist eine anti-aufklärerische Tendenz, die wir haben. Also wir haben ganz offensichtlich eine Tendenz, Sekten zu bilden, also Stämme zu bilden, Tribalismus, Stammesdenken. Mhm.
Nationalismus.
Die Regeln der rationalen Kritik so wieder so ein bisschen aufgehoben sind. Das scheint in unserer Natur zu liegen.
Mhm. Würdest du sagen, gut, du hast völlig recht, da kommen sehr viele Elemente zusammen, aber würdest du sagen, dass eine der Hauptdinge, die uns da in die Quere kommen, tatsächlich doch unsere Emotionalität ist und vor allen Dingen der Punkt, an dem unser Ich, wie auch immer man das jetzt definieren will, also das, was wir so im Alltag sind, unser Ich nennen, mit dem wir so rumlaufen in der Welt, dass das einfach in Frage gestellt wird und das fühlt sich nicht gut an. Da fühlen wir uns bedroht, das wollen wir nicht, da verlieren wir Besitz. Auch die Sachen, die du genannt hast, da verlieren wir unter Umständen Karriere, Reichtum, Ansehen und so weiter.
Naja, also eine tolle Sache, die die Aufklärung ja hervorgebracht hat, ist die Wissenschaft und zum Beispiel auch die wissenschaftliche Psychologie, nicht nur die Hirnforschung, die Kognitionswissenschaft, sondern auch zum Beispiel die evolutionäre Psychologie. Und ich glaube, man kann sehr grob, also ich vereinfache jetzt mal, sagen, dass wir Wesen sind, die ein Weltmodell erzeugen in ihrem Gehirn und auch ein Selbstmodell. Und das, was wir jetzt bewusst als dieses Zimmer zum Beispiel oder unser Gespräch erleben, das ist ein bestimmter Teil, kann man mathematisch bald genauer beschreiben, des Weltmodells, das in unserem Gehirn gerade läuft. Und diese Weltmodelle sind nie optimiert worden an Veridikalität. Also es ging nicht darum, die Wirklichkeit detailgetreu darzustellen. Das Erste, was ganz wichtig war für Wesen wie uns, war Kompression. Das heißt, die Information, die unglaublich überwältigende Information, musste verdichtet werden zu einem einfachen Weltmodell, das zum Beispiel sagt, da gibt es Gegenstände und die haben Eigenschaften und ein Selbst, das sieht die und so. Das ist sozusagen die komputational komprimierte Geschichte, die funktioniert. Und zweitens dürfen wir halt nie vergessen, das hat uns die Wissenschaft gesagt, das möchten wir aber nicht so gerne hören. Es gibt zwei Normen, unter denen das stattfindet bei Wesen bei uns. Die eine Norm ist, nicht zu sterben. Das heißt, die eigenen Körpergrenzen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ich habe darüber auch geschrieben, ich habe das die Existenzverzerrung genannt. Das heißt, die tiefste kognitive Verzerrung, die dieser Prozess uns gegeben hat, war, dass wir lieber existieren als nicht existieren. Wir möchten weiterleben. Das klingt jetzt ein bisschen albern.
Nee, das ist fundamental.
Ja,
absolut und fundamental.
Das ist aber, wenn man das jetzt mal 10 Schritte zurückgeht und philosophisch ganz nüchtern betrachtet, ist überhaupt nicht klar, warum Existenz eigentlich besser ist als Nicht-Existenz. Das erscheint normalen Leuten völlig absurd, aber wir verkörpern das, was zum Beispiel die Buddhisten Bhavatana genannt haben, den Durst nach Dasein, ja, dieses Craving for Existence, wie man auch sagt. Wir sind solche Systeme. Da könnte man kann man heute mit ganz viel Mathematik auch ganz schwierige Sachen zu sagen. Und die zweite Norm, die wir verkörpern, da haben wir nie drum gebeten, ist, dass wir unsere Gene so erfolgreich in die nächste Generation kopieren müssen wie möglich. Und die Realitätsmodelle, die wir haben, das Selbstmodell, die Bewusstseinszustände, die sind natürlich danach optimiert worden, nach Fortpflanzungserfolg und nach Überlebenserfolg, wie viele Kinder wir gehabt haben. Und da kommt man jetzt dann eben wieder zur Aufklärung und zur Religion zurück. Wenn man sich jetzt mal unter dieser Perspektive, nehmen wir mal nur unsere eigene, ja, unsere christliche Religion anschaut, dann ist das eigentlich Biologie pur. Keine Abtreibung. Seid fruchtbar und mehret euch. Ja, da spürt man diesen ja millionenalten evolutionären Imperativ, den spürt man in der Religion. Ja.
Ich stimme deinem Bild zu. Ich würde das an einer Stelle korrigieren. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Faktor. Und das ist möglicherweise der Faktor, mit dem wir was machen können. Nämlich, letztlich funktioniert ja beides nur gut, wenn wir kooperieren. Und das, was uns evolutionsbiologisch den Vorteil gebracht hat, war ja nicht, also wie Dawkins sagt, also spread your genes, also das egoistische Gen alleine. Das ist sicher ein Teil, sondern unsere sehr hohe Fähigkeit, miteinander zu kooperieren, Regeln zu verstehen, Blickweisen des anderen für uns anzunehmen, uns selber aus der Perspektive des anderen zu sehen, sozial zu handeln. Also Michael Tomasello hat das ja sehr gut untersucht, diese kooperativen Fähigkeiten und was sie mit uns machen. Und Sprache ist ja sicher auch Musik und wahrscheinlich ja auch Religion, nicht zuletzt deshalb erfunden worden, weil das unsere Kooperationsfähigkeit massiv erhöht hat. Und man könnte sagen, Religion ist auf so eine ganz, wie soll man das mal nennen, eine sehr emotionale Art und Weise, eine Form von Kultivierung von Kooperation. Und Aufklärung ist eine Form der Kultivierung von Kooperation durch Gebrauch des Verstandes. Weil, und das war die Überzeugung von Descartes und Kant, der wohnt uns inne, den haben wir alle. Und zwar haben wir ihn in gleicher Weise, das ist einfach die Fähigkeit, rational der Welt und uns selber zu begegnen. Und das können wir trainieren. Also ich würde diesen Aspekt der Kooperation da noch reinbringen.
Ja, jetzt, es gibt natürlich auch sowas, würde ich so mal nennen, Kooperationsesoterik, also dass man die Fähigkeit zur menschlichen Kooperation und was wir alles da Tolles gelernt haben, was Primaten können, was wir können, soziale Kognition, so ideologisch überhöht. Natürlich funktioniert das Kooperation besonders gut auch, um Krieg zu führen, um andere Gruppen zu töten, zu vergewaltigen und zu foltern. Na, dazu kooperieren wir auch.
Ja,
wir kooperieren sehr erfolgreich darin, die Natur zu zerstören. Wir kooperieren auch darin, in einer Gruppe Schichten herzustellen. Ja? Also wenn man sich jetzt denkt, dass die Oligarchen die Macht übernehmen, die Reichen langsam. Also Trump ist ja nur sozusagen der Avatar der Superreichen. Ja? Und Kooperation an sich erhöht Effizienz und zeichnet uns aus, aber die hat natürlich auch zu genauso viel schrecklichen Dingen geführt.
Ja,
zu Mobbing, die Mafia kooperiert ganz wunderbar.
Super, ja. In der In-Group, also Kooperation in der In-Group wird erhöht und das bedeutet in der Regel, die Nicht-Kooperation bzw. Gewalt gegenüber der Out-Group nimmt eher zu.
Ja, Bandenkriege zum Beispiel, ja, also im sogenannten kriminellen Milieu. Also ein Punkt, den ich hervorheben würde, ist, die Aufklärung war wirklich ein Emanzipationsprojekt. Die hat uns unglaublich viel wissenschaftliche Forschung und Technologie gebracht. Und dabei ist aber rausgekommen, dass das mit dem Verstand, was du eben gesagt hast, nicht so ganz stimmt. Also, dass Menschen nur sehr begrenzt rationale Lebewesen sind. Also da gehört zum Beispiel das, was man die Ladies Counting auch nennt, also auf philosophisch gesagt, die Diskontierung von Zukunftswerten. Hier ist fest in uns eingebaut, ja, dass wir auf alles jenseits unserer Enkel keine Rücksicht mehr nehmen und auch es uns unheimlich schwer fällt, wenn die Belohnung direkt vor uns das Stück Schokolade auf dem Tisch liegt, an unsere eigene Zukunft zu denken. Also wir sind überhaupt nicht rational. Wir sind in dem Sinne rational, wie das in unserer Welt unserer Vorfahren dazu geführt hat, mehr Nachkommen zu haben. Und jetzt laufen wir damit natürlich aus ganz verschiedenen Gründen, das weiß auch jeder, wir laufen damit gerade an die Wand. Aber es ist nicht so, dass man die Aufklärung, den Geist der Aufklärung in Menschen nur erwecken muss durch gute Philosophie und Argumente. Und dann verstehen die das schon. Du kannst ja mal nach Sachsen fahren und da eine öffentliche Veranstaltung zu dem Thema machen und versuchen, das zu erwecken. Ja.
Das ist ja das Fatale überhaupt, das merken wir ja, also Bildung hat bei uns sowieso, liegt seit 20 Jahren, würde ich sagen, brach, aber selbst die besten Bildungsprogramme oder all das Wissen, was wir zum Beispiel ja über Klimawandel tatsächlich erworben haben, hilft ja nicht, das Verhalten zu verändern. Also da bin ich völlig bei dir, das hat sich ja in den letzten Jahren auf ganz fatale Art und Weise gezeigt.
Ja, wir sehen das jetzt sehr deutlich, man kann ein menschliches Wesen, das kann man auf ganz vielen Beschreibungsebenen beschreiben. Also zum Beispiel auf der personalen Beschreibungsebene, als eine Person mit Wünschen, Absichten und Meinungen. Oder suprapersonal, als ein soziales Subjekt in einem gesellschaftlichen Kontext. Oder subpersonal, mit einer bestimmten Genetik und einem bestimmten Körper. Und ich glaube, der große Fehler der Ökologiebewegung und der große Fehler der Geisteswissenschaften war, dass sie, wenn sie versucht haben, menschliches Verhalten zu verstehen, immer nur auf der personalen, auf der suprapersonalen Beschreibungsebene, auf der gesellschaftlichen operiert haben. Und dann steht man auf einmal da und wundert sich. Ja, muss man denn den armen Menschen nicht nur mehr Wissen und Information geben? Und dann wird sich das Verhalten schon ändern und es ist eben einfach nicht so. Also es ist nicht gar nicht so, es ist in einem geringen Ausmaß so, aber man steht dann da jetzt, wie viele auch jetzt, und ist ganz erstaunt, wie sich die Welt wendet und was da alles fast passiert, was man nie für möglich gehalten hat. Und das liegt möglicherweise daran, dass wir ein sehr falsches, deskriptives Menschenbild gehabt haben. In der Ökologiebewegung, in den Geisteswissenschaften, möglicherweise auch aus ideologischen Gründen, dass wir uns da gesperrt haben. Also ich weiß das noch genau aus meinem Studium. Da brauchte man nur so ein Wort zu sagen wie Biologismus.
Ja.
Das war wie Faschismus.
Ja.
Und dann war die Sache gegessen.
Ich hatte eine Frankfurter Uni eine Diskussion über, das war in den späten 70er, Anfang 80er Jahren, über Bewusstsein, und hab damals gesagt, da hatte ich ja noch nicht viel Ahnung, gesagt, das müsste man doch eigentlich auch empirisch erforschen. Also zum Beispiel Gehirnforschung, die fing gerade so an, die war.
Ja.
Dann sind Sie hier falsch. Dann gehen Sie woanders hin. Lesen Sie Hegel. Das war die Antwort.
Ja, ich habe in der Dantestraße im Philosophischen Institut noch im Ernst gesagt bekommen als Student, wenn irgendjemand meint, empirische Befunde irgendeiner Art könnten eine Bedeutung haben für Theorien des Geistes oder so, dann hat er nicht verstanden, was Philosophie ist. Ja, also klassisch transzendentalphilosophisch. Wenn jemand meint, empirische Bottom-up-Constraints könnten philosophische Relevanz besitzen, der weiß nicht, worum es in dem Fach geht. So haben die uns das erklärt. Naja, und jetzt ist es halt so, dass die Teile der akademischen Philosophie, die bockig daran festgehalten haben, die stehen halt im Abseits und niemand hört mehr da, niemand hört mehr zu und niemand
aber
hört
das,
mehr hin. Ja.
Aber das bringt mich auf einen, wie ich finde, also für unser Gespräch auch, ganz zentralen Gedanken. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung hat diese Probleme, die du gerade beschrieben hast, also die mit unserer mangelnden Rationalität, mit diesem Überwuchertwerden von biologischen und emotionalen Impulsen und so weiter, du hast das ja gerade alles beschrieben, das ist in gewisser Weise, würde ich sagen, die Ausgangslage des Buddhismus. Und das hat phänomenologisch der Buddhismus sehr gut erkannt und ja auch in vielfacher Weise beschrieben. Der Buddhismus hat aber die These, dass es einen natürlichen Geisteszustand gibt, aus dem wir in gewisser Weise durch diese Constraints, also durch die Genetik, durch unseren Selbsterhaltungswillen, durch viele andere Sachen rausgefallen sind. Das heißt, es geht gar nicht darum, neu oder anders zu werden, sondern etwas wieder zu entdecken oder zu stärken. Original Mind heißt das ja oft dann in den englischen Übersetzungen, also einen ursprünglichen Geist oder nennen wir es mal einen ursprünglichen Bewusstseinszustand.
Den natürlichen Zustand, ja.
Der natürliche Zustand unseres Bewusstseins, den können wir wiederfinden. Und das Interessante fand ich jetzt im Kontext mit den Neurowissenschaften war, dass die These im Raum stand, das können wir nicht nur durch bestimmte rituelle oder kulturelle Praktiken oder sowas wie Meditation, sondern das können wir auch durch eine Technologie, die wir gerade neurowissenschaftlich erforschen und beschreiben, und können mithilfe dieser Technologie in diesen ursprünglichen Zustand zurück.
Also wenn das jemand geglaubt hat, also das hat wirklich nicht funktioniert. Also ich muss jetzt erstmal ein bisschen meckern. Also der Buddhismus hat 2500 Jahre Philosophiegeschichte, da gibt es alles, Materialismus,
alles. Idealismus. Völlig richtig.
Und
richtig,
es ist auch ein bisschen, also wir kennen davon nichts. Und wenn wir, Leute wie wir, der Buddhismus sagen, dann ist es so, als ob irgendjemand in Burma sagen würde, die westliche Philosophie oder so mit ihren 2500 Jahren und da so mit so einem breiten Pinselstrich über alles drüber gehen würde.
Ja gut, aber wir könnten ja jetzt in einzelne Texttraditionen reingehen. Also du kennst dich ja auch in einigen aus. Und diese Beschreibung von Leiden aufgrund der Mechanismen, die du beschrieben hast, die findest du ja im tibetischen Buddhismus, in Chan, im Zen, im koreanischen,
ja, vor allem gibt
in Vipassana, überall.
Ja, vor allem gibt es ja auch die erste edle Wahrheit. Alles Leben ist Leiden.
Eben,
die erste
von der Anfang.
Ja, nichts eben. Ich würde mal sagen, die allermeisten westlichen Buddhisten finden das toll und irgendwie romantisch mit dem Buddhismus und dem Meditieren.
Ich finde das scary,
ja. Die erste edle Wahrheit, dass alles Leben Leiden ist, alles. Auch Freude, weil sie in sich unbefriedigend ist, muss man den Zuhörern vielleicht erklären, weil sie vergänglich und deswegen unbefriedigend ist. Das ist doch etwas, was eigentlich dann nicht so gut runtergeht in Esoterikkreisen. Und das ist was, wo niemand hinschaut. Und was ich richtig spannend finde, ist, wenn man jetzt die allerbesten formalen Modelle der Hirnfunktion hat, die wir im Moment haben, also das Free Energy Principle und so weiter, dann zeigen die, dass unser ganzes Leben, wenn dieser theoretische Rahmen ist, wirklich eine Uphill-Battle, also eine Schlacht den Berg hoch ist. Wir sind antientropische Systeme in einer Umwelt, die dauernd in Richtung mehr Entropie geht. Und wir versuchen dann eine Zeit lang eine Insel der Ordnung zu schaffen. Und das bringt uns in einen Vorgang des dauernden Beseitigens von Vorhersagefehlern. Das heißt, der Grundzustand ist einer von Konflikt, einer von nicht ganz eintreffenden statistischen Vorhersagen, die das Gehirn macht. Und daraus entsteht dauernd unsere erlebte Welt. Aber der Prozess an solcher ist einer, womit man sozusagen bildlich gesprochen sich gegen den Ansturm von Überwältigung von Informationen aus der Welt verteidigt und versucht verzweifelt, ein zusammenhängendes Weltbild immer aufrechtzuerhalten. Und es ist mühevoll, das kostet Stoffwechselenergie, 20% des ganzen Körpers, es kostet Zucker. Ein Mensch zu sein, ist etwas Anstrengendes. Da guckt niemand hin, das möchte auch niemand so richtig hören. Aber wenn man so die wissenschaftlichen Erkenntnisse, gerade Varela hast du eben genannt, Maturana und Varela, autopoetische Systeme, wenn man sich das anguckt genauer, ist das eine unangenehme Angelegenheit hier. Ein körperliches Wesen zu sein, ist erstmal als solches eine hochproblematische und leidvolle Situation. Und das würden, glaube ich, schon viele Buddhisten nicht so schön finden. Das ist irgendwie nicht so romantisch.
Aber da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das stimmt. Ich würde das nochmal, das müssen wir jetzt nicht in einem Gespräch machen, aber ich würde das nochmal in zwei Richtungen aufbohren. Das eine ist, dass die Wirklichkeit komplex ist, ermöglicht zwar autopoietische Systeme, also Systeme, die sich selbst organisieren. Auf der anderen Seite ist diese Komplexität ja gerade die Ursache für das, was im Buddhismus auch immer Vergänglichkeit heißt. Das ist meiner Ansicht nach der Kern von Leiden. Und dann passiert genau das, was du sagst, weil wir nur als Ordnung bewahrende Lebewesen so leben können, wie wir sind, versuchen wir, ein Bollwerk gegen diese Vergänglichkeit zu errichten, permanent, also kognitiv, durch was unseren Körper angeht. Wir leiden daran, dass die Natur sich ändert, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die Prinzipien von vor 30 Jahren nicht mehr dieselben sind wie wir. Wir schimpfen auf die jüngere Generation. Also ich sage jetzt mal wir, tun wir nicht, aber also mit anderen Worten, Komplexität und Vergänglichkeit, das sind eigentlich da die beiden Hauptkomponenten. Und die frohe Botschaft im Grunde genommen, ich drücke es jetzt vorsichtiger aus, verschiedener buddhistischer Strömungen, ist ja zu sagen, Leute, es gibt eine Art und Weise, mit Vergänglichkeit umzugehen, und zwar so, dass ihr natürlich am Ende sterben werdet, ja, und dass ihr auch Schmerzen und Zahnschmerzen haben werdet, und wenn ihr Zucker haben wollt, dann entwickelt ihr Craving, und ihr entwickelt dieses Craving auch in Bezug auf Sex und Reichtum und viele, viele andere Sachen, aber es gibt Methoden, diesen Grip, dieses Zugreifen unserer Craving-Natur, unseres Begehrens zu lockern. Das ist ja die zentrale Botschaft.
Und das ist habe ich ja am Anfang gesagt, das ist auch ein Emanzipationsprojekt. Genau wie das, was wir im Westen hatten. Aber auf einer ganz anderen Ebene, also die Methoden sind andere. Die Methoden haben schon Charakter, also das war schon eine Tradition von Versuch und Irrtum auch zum Beispiel. Also sowas wie eine Wissenschaft des menschlichen Bewusstseins, aber erfahrungsbasiert einfach. Und es geht darum, sich so weit wie möglich in dieser schwierigen Situation von, ich grenze es jetzt mal ein bisschen ein, vom psychologischen Leiden zu befreien, also von dem sogenannten zweiten Pfeil. Der erste Pfeil ist das, was einem auf der körperlichen Ebene passiert. Und der zweite Pfeil ist der psychologische Widerstand und das Drama, das da dran, draus entsteht.
Und das können wir verändern, dieses Drama. So, ja, das ist die Botschaft.
Sagen diese Leute.
Sagen die Leute.
Ich versuche das ja. Ich bin
ich sehr auch mit vorsichtig. Mäßigem Erfolg.
Ja, das gehört dazu. Ne? Das anzunehmen, dass der Erfolg vielleicht nur mäßig ist, aber dann aufs Ganze, in dem ganzen Leben gesehen, glaube ich, dann doch eben sehr groß. Die Frage ist, wie weit man sich emanzipieren kann. Und das also was sehr interessant ist, wenn man die Idee des Denkens in der westlichen und in der östlichen Aufklärung vergleicht, also Denken ganz allgemein, wäre ja in der westlichen Tradition das, was einen, wenn es rational ist, befreien kann. Und die rationale Wissenschaft hat jetzt gezeigt, dass wir überhaupt keine Kontrolle über unsere Denkvorgänge haben und dass 30% bis 50% der Zeit im Wachleben wir abschweifen von dem, was wir tun, dass wir dauernd mindwandern. Und in den östlichen Traditionen ist Denken eher was transzendiert werden muss, wo das Leiden eben durch das Anhaften, durch die Identifikation mit automatischen Gedenkvorgängen entsteht. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Spannung. Also wenn man das oberflächlich liest, dann könnte man auch sagen, na, jetzt ist ja alles interessant, aber jetzt vergleichen wir mal die Länder. Jetzt vergleichen wir mal Länder wie Indien oder Burma oder Tibet, in denen der Buddhismus sehr dominant war über Jahrhunderte, mit Deutschland, Frankreich und solchen Ländern. Wo geht es denn den Menschen besser? Und da würden natürlich viel, wo gibt es mehr Korruption? Wo gibt es mehr Rechtsstaatlichkeit? Wie ist die demokratische Kultur entwickelt? Und man könnte natürlich dafür argumentieren, dass in den Ländern, in denen so kontemplative Traditionen sehr dominant waren, allgemein das Allgemeinwohl der Gruppe jetzt, Stand jetzt, nicht so stark befördert worden ist, wie durch Wissenschaft und Technik. Und jetzt ist halt die Frage, beide sind sozusagen an ihre Grenzen gekommen. Habe ich ja selbst sehr viel drüber geschrieben, auch ob man diese beiden Menschheitsstränge und Traditionen, diese beiden erkenntnistheoretischen Ansätze zusammenführen könnte. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel natürlich die Idee von Francisco Varela gewesen. Wir haben ja schon über Mind and Life geredet. Am Anfang war das eine goldrichtige Idee. Zu gucken, ich tue das ja auch in meinen eigenen Forschungsprojekten, zu schauen, wie es eigentlich mit Leuten, wie das ist, wenn junge Forscher, welche sind, die auch eine regelmäßige Meditationspraxis haben, ob die bessere Wissenschaft machen oder ob die bestimmte Sachen besser können und so. Wir sollten das alles viel tiefer in der Kombination ausprobieren. Ich habe das auch in meinem Leben oft versucht zu organisieren, auch mit viel Geld. Aber meine Grunderfahrung ist eigentlich die, dass die Leute, die in einer kontemplativen Praxis sehr begabt sind und sehr diszipliniert sind, sich oft also nicht zu einer fokussierten, disziplinierten wissenschaftlichen Tätigkeit so stark hingezogen fühlen. Also, dass sie in dem modernen, aggressiven Wissenschaftsbetrieb auch bestehen könnten und dass die, die so richtig kompetitive Rennpferdchen sind in dem modernen Wissenschaftsbetrieb, überhaupt nicht sehen, was ihnen sowas bringen soll. Die würden sich vielleicht aus Effizienzgründen für ein bisschen MBSR interessieren, um leistungsfähiger zu werden, aber als ein Erkenntnisprojekt möchten sie lieber nicht damit identifiziert werden, weil das ja irgendwie alles ein bisschen wischiwaschi und unklar ist. Ich habe das oft auch an der Uni Mainz schon versucht zu kombinieren. Und ich muss sagen, zwischen den beiden Populationen, sagen wir es mal so, also zwischen den ernsthaft Praktizierenden, ja, und die Frage ist, woran das liegt. Also die interessante Frage ist, woran das liegt. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel die größte Zahl der wirklich ernsthafter Praktizierenden Gegenaufklärer sind und eigentlich an der Wiederverzauberung der Welt arbeiten und gar nicht so befreit.
Das könnte sein, das will ich dir nicht absprechen, aber ich hätte da eine andere These.
Okay.
Weil beides, sowohl das wissenschaftliche Training als auch, nennen wir es mal, den spirituellen Weg, also das Training in Meditation, zeitaufwendig, mühsam ist, nicht so schnell geht. Du musst es, mit deinem Begriff Bewusstseinskultur, du musst es wirklich kultivieren, aktiv fördern. Beides ist immer wieder schmerzhaft. Und wir haben keine Kultur, die es fördert, dass du beide Wege gleichzeitig gehst. Du musst dich im Grunde genommen relativ früh, am besten schon im dritten oder vierten Schuljahr der Grundschule, dafür entscheiden, ob du Zahnmedizin studieren willst oder ob du irgendwie so ein bescheuertes geisteswissenschaftliches Studium mit ein bisschen Kunst und irgendwelchen spirituellen Tralala machst. So ungefähr. Und ich glaube, also wir beide haben ja, glaube ich, in unserem Leben versucht, relativ viel Zeit für beide Stränge, für beide Wege aufzuwenden. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr langwieriger Prozess ist, für den es wenig Unterstützung von der einen oder anderen Seite gibt.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist dafür ein Preis zu zahlen. Also wenn man zum Beispiel ein Leben lang praktiziert, aber auf die völlig verrückte Idee kommt, noch eine akademische Laufbahn zu machen.
Also, ist nicht so einfach.
Ich habe eine 40-Jährige gehabt, die liegt jetzt hinter mir. Dann ist das natürlich eine Belastung. Also das ist eine akademische Laufbahn, ist nach meiner Erfahrung etwas sehr, sehr Anstrengendes und sehr, sehr Verunsicherndes und vor allem auch was mit einer sehr langen Kette von menschlichen Enttäuschungen verbunden ist, auf die eine oder andere Art. Also das ist schon etwas, was auch viel Kraft fordert.
Ja. Aber du würdest doch im Rückblick, würdest du doch wahrscheinlich auch sagen, es war gut, auf beiden Wegen zu bleiben. Du bist ja auch jemand, der
Nein, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Kontrollgruppe, ich kann das nicht sagen.
Ne, für dich jetzt, für dich, für dein Leben.
Ja, wenn es, also man könnte ja zwei Kontrollgruppen bilden, also mit n gleich 1. Die eine,
damit sich selber ist schwierig, eine Kontrollgruppe
zu bilden. Ich hätte mich ja mit 18 entscheiden können, mich ordinieren zu lassen und Mönch zu werden und ins Schweigen zu gehen. Und nur noch fürs Gemeinwohl tätig zu sein, also dieses klassische monastische Ideal. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Vielleicht ein verbohrter alter Mann in irgendeiner Sekte. Das weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Und ich hätte natürlich sagen können, den ganzen Quatsch mache ich nicht. Ich gehe meine wissenschaftliche Karriere wesentlich strategischer und fokussierter an. Und dann hätte ich natürlich viel mehr erreichen können. Ja, dann.
Aber du bist ja auf beiden Wegen gegangen.
Ja, und das hat mir sehr geschadet. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also das
verstehe ich.
Erzeugt Widerstände.
Aber würdest du nicht sagen, dass es für dich selber, auch wenn es schmerzhaft war oft, dass es der beste Weg war?
Ich möchte es natürlich gern glauben, aber wie gesagt, ich werde das nie wissen. Vielleicht hätte ich es ja toll gefunden, mindestens ein einflussreicher Wissenschaftsmanager zu werden oder ein Philosoph, der keine Gruppen organisiert, Konferenzen organisiert und Sammelbände rausgibt, sondern der nur seine eigenen Ideen aggressiv pusht. Vielleicht wäre ich dann viel bekannter geworden und hätte es gut gefunden auch noch.
Ja. Also als Freund würde ich dir sagen, dass dir das nicht so gut getan hätte und dass es gut ist, dass du diesen Weg nicht gegangen bist.
Weiß man nicht, vielleicht gibt ja Leute, die erfreuen sich an sowas. Ich bin da sehr vorsichtig, aber der tiefere Punkt ist natürlich, dass wir überhaupt keine Kultur haben. Ich meine, wir haben andere Probleme und unsere Gesellschaft ist nicht offen dafür. Aber ich habe ja interessanterweise, ich habe in dem kleinen Bewusstseinskulturbuch auch geschrieben, dass wir keine säkulare monastische Tradition haben. Also die interessante Frage wäre, ob wir eigentlich sowas wie säkulare Forschungsklöster haben könnten, in denen verschiedene Möglichkeiten mit dem eigenen Bewusstsein zu arbeiten auch, in Stille oder auch mit bestimmten Psychedelika, undogmatisch erforscht werden können, also ohne irgendwelche Altare, Kerzen und Räucherstäbchen, die da sind. Wir haben das nicht geschafft. Wir bräuchten eigentlich solche geschützten Orte, in denen die beiden Forschungen zusammenkommen könnten. Aber sowas muss organisiert werden. Es muss Anreizstrukturen geben. Es muss sich auch für junge Leute, die solche Experimente machen wollten, lohnen. Die müssen nicht später dann aus dem System rausfallen. Also ich glaube, wir sind sehr weit noch von sowas entfernt.
Ja. Gebe ich dir völlig recht, aber lass uns noch mal zu dem Punkt kommen, wo wir praktisch eine Abzweigung genommen haben. Also ich glaube, du hast genickt, als ich gesagt habe, die Behauptung vieler buddhistischer Strömungen ist, es gibt sowas wie einen natürlichen Geisteszustand. Und dieser natürliche Geisteszustand ist ein nicht-dualer Geisteszustand. Ich würde das so übersetzen, dass ich sage, es ist ein Geisteszustand, in dem wir die Wahrnehmung von uns selber und der Wirklichkeit um uns herum nicht durch binäre Codes, die wir Denken nennen oder rationale Verarbeitung, filtern, sondern auf eine andere Art und Weise wahrnehmen. Und das hast du ja in deinem Buch Der Elefant und die Blinden mit ganz, ganz vielen, das war ja dein Forschungsprojekt, mit ganz vielen Zeugnissen von Menschen, die diesen Bewusstseinszustand erlebt haben, auch beschrieben. Also die Nicht-Dualität ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wenn das so ist, was ist in deinen Augen dieser natürliche Zustand und was ist das Erwachen?
Also was Erwachen ist, dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich weiß das nicht, ich kenne das nicht. Ich finde auch Leute höchst fragwürdig, die selbst nicht erwacht sind und aber wissen, was das ist. Solchen Leuten bin ich häufig begegnet. Also vielleicht sollte man mal unterscheiden. Kapitel 27 in dem Elefanten steht alles über non-duales Bewusstsein. Ja? Das sind Bewusstseinszustände, in denen die Subjekt-Objekt-Spaltung nicht mehr repräsentiert ist. Also Leute, die in der Welt funktionieren und gehen können. Aber es gibt, wie ich das sage, kein Modell eines epistemischen Agenten mehr. Es gibt kein handelndes Erkennen des Selbst, sondern es ist eher so ein gesamter Erkenntnisraum, ein Wissensraum, der sich, das ist meine Theorie, da gibt es auch ein, zwei kurze Veröffentlichungen zu, selbst modelliert. Früher habe ich ja viel über das egoische Selbstmodell gesagt, das meine ich nicht. Ich glaube, ganz abstrakt kann man sagen, dieses non-duale Bewusstsein entsteht, wenn ein Nervensystem nicht nur einen epistemischen Raum geöffnet hat, also einen Raum, in dem Erkenntnisse möglich sind, sondern wenn es auch ein generatives Modell dieses Raums hat. Das heißt, wenn in diesem Raum ein Modell des Raums selbst aufgetaucht ist, dann wird die ganze Sache bewusst hier und das Licht geht an. Das ist so kurz zusammengefasst, diese hochspekulative Theorie. Und jetzt ist natürlich bei Lebewesen wie uns, die einen Körper haben mit Armen, Beinen an einem Ort, Augen, ist es völlig klar, dass unser Weltmodell ein Zentrum hat und dass da drin auch vorkommt, dass wir sehen, hören, wiedererkennen und uns dadurch bewegen. Aber scheinbar gibt es darunter oder darüber eine Ebene, in der diese Strukturierung, ja, diese Subjekt-Objekt-Strukturierung noch nicht oder nicht mehr da ist. Und eine ganz hilfreiche Unterscheidung haben John Donne und Evan Thompson mal eingeführt. Die ist vielleicht für einige Leute interessant. Duale und non-duale Achtsamkeit, weil das kommt zu dem Punkt, den du angesprochen hast mit dem natürlichen Zustand. Duale Achtsamkeit würde bedeuten, ich meditiere, ich sitze auf dem Kissen und richte mal, nehmen wir mal den einfachsten Fall, die Aufmerksamkeit sanft und präzise auf meinen Atem. Nehmen wir mal den einfachsten Fall, Atemachtsamkeit, Anapanasati, wie das auf Pali heißt. Da wird eine subtile Form von Dualität noch aufrechterhalten, weil der Meditierende immer, wenn er gemerkt hat, er ist abgeschweift oder sie ist abgeschweift, zurückkehrt zu einem Meditationsobjekt. Es gibt also ein Objekt. Jetzt, Moment.
Deshalb übrigens,
jetzt kommt die zweite Hälfte der begrifflichen Unterscheidung. Es gibt natürlich auch non-duale Achtsamkeit. Das ist auch eine Tradition. Und bei non-dualer Achtsamkeit geht es nicht darum, aktiv einen Zustand herzustellen, sondern etwas zu erkennen, was schon da ist. Ja, und das sind in diesen Traditionen gibt es, also gibt es natürlich verschiedene Richtungen, aber das sind zwei Hauptrichtungen. Manchmal wird das auch, das eine wird der direkte Weg genannt und der andere graduell. Und dann gibt es alle möglichen Schulen. Die Subitisten sagen, Erleuchtung kann nur plötzlich sein. Die Gradualisten sagen, man muss sich das lange erarbeiten. Ich weiß nicht, was da richtig ist. Aber der natürliche Zustand, ja, die Idee der tibetischen Buddhisten, ist etwas, was nicht fabriziert werden muss oder auch nicht fabriziert werden kann. Sondern, wenn diese Leute recht haben, was etwas ist, was erkannt werden kann, worauf man aber nie geachtet hat. Und ich bringe jetzt mal, bevor du endlich das sagen darfst.
Nein, alles also gut. Ich habe gar keinen Einwand.
Ich würde gerne was basteln, wenn ich das könnte.
Ja.
Ich weiß aber nicht, wie man es bastelt. Es gibt doch diese kleinen Halbglaskugeln, die man so schütteln kann, und das sind ganz viele Schneeflocken.
Ja. Manche sammeln die, ja.
Genau, und jetzt stelle man sich vor, man hätte so eine Kugel, also so eine würde ich gerne produzieren, wenn irgendwelche Leute da draußen sind, die eine Fabrik haben, in der sitzt nur ein Meditierender auf dem Kissen, sonst nichts. Und dann schüttelt man das Ding und dann sind da ganz viele Gedanken. Und wenn man nichts macht, dann setzt sich die ganze Sache nach 20 oder 30 Minuten in den natürlichen Zustand. Und dann müsste man, wenn ich das Ding bauen könnte, ein kleines Schild sehen, auf dem steht, du bist das Wasser. Also der ganze Punkt ist, du bist nicht der, der am Anfang gesessen hat und gemeint hat, hier sind ganz viele Flocken, sondern du bist das undurchsichtige Medium, die Emptiness, die Leere, in der all das erscheint. Ja, und diese non-dualen Traditionen, die würden halt sagen, man muss eigentlich nur das sich setzen lassen und dann erkennen, dass man nicht der Meditierende ist, sondern das Wasser, in dem all das, die Flocken schweben und einer rumsitzt, der meint, er müsste meditieren, was völliger Quatsch ist, und rumsitzt, der meint, er würde gerne befreit werden, was auch völliger Quatsch ist. Ja.
Also wenn ich es richtig verstehe, zumindest im Zen-Buddhismus ist die Lösung die, dass du der bist, der diesen Quatsch denkt. Du bist aber auch die Flocken. Du bist sogar die ganze Glaskugel samt Wasser und möglicherweise das, was außen rum ist, weil all das ist interconnected. All das ist auf der begrifflichen Ebene natürlich nicht, aber auf der Ebene der Erfahrung eins.
Ja, so wie man das gedacht hat, ist man auf jeden Fall schon wieder raus. Also das sind alles Gedanken.
Schon klar.
Das ist so, ich habe das in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung auch mal das Kühlschranklichtproblem genannt. Also mit dem non-dualen Bewusstsein ist es so, wie wenn man ganz vorsichtig den Kühlschrank aufmacht,
ja, um zu gucken,
ob das Licht wirklich ausgegangen ist.
Ja. Ja.
Ja, also man kann nicht gucken, ob das ein non-dualer Zustand ist.
Ja,
das
in dem Moment machst du eine Unterscheidung zwischen einem dualen und einem nicht-dualen Zustand.
Ja, deswegen warne ich vor allen Leuten, die in der Welt rumlaufen und sagen, sie kennen das so genau. Und ja, sie hätten es so verstanden.
Traust du denn, und das war ja auch eine Hoffnung, die sich mit dem, ich sag mal, den neuen religiösen Bewegungen, die es dann ab den 80er Jahren gab und die dann ganz stark auch vom Buddhismus beeinflusst waren, natürlich auch von der psychedelischen Drogenbewegung, aber ein anderer Punkt. Würdest du diesem Zustand denn tatsächlich zutrauen, dass er eine transformative Kraft hat? Du hast eingangs unseres Gesprächs hast du ja gesagt, naja, wenn ich mir die asiatischen Gesellschaften anschaue, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das eine transformative Kraft hat.
Das wäre jetzt nur eine Intuition. Also die Frage ist, wie könnten wir das messen? Und also man will ja auch nicht, also okay, Transformation. Transformation ist eine Verwandlung. Nehmen wir mal an, Meditation bringt jemanden dazu, sich umzubringen. Ist auch eine Transformation. Man meint damit ja immer was Bestimmtes. Also eine höhere ethische Sensibilität oder ein gesteigertes prosoziales Verhalten.
Was nicht zwingend der Fall ist, ne?
Also man sieht es. Also erstmal sieht man das ganz deutlich bei nehmen wir jetzt mal erstmal eine Meditationspraktizieren. Man sieht, dass sehr viele Vegetarier oder Veganer werden, weil sie auf einmal eine Sensibilität für Tierleid entwickeln und das Problem verstehen. Also, weil Empathie größer wird. Und man sieht es natürlich in allen Traditionen, dass Leute auf persönlichen Besitz verzichten, so viel spenden, verschenken, wie es geht, in verschiedenen Varianten. Das sieht man natürlich auch im Christentum. Ja, also Christen essen fast alle tote Tiere, aber sie reden gerne über Barmherzigkeit und Mitgefühl. Da ist das schon ein bisschen sehr stark auseinandergegangen. Ich finde, bei Praktizierenden, da ist es noch näher. Aber das jetzt wissenschaftlich zu zeigen, auch systematisch zu zeigen, dass das also zu einer Erhöhung von altruistischem Verhalten zeigt, also ich bin mir, also ich kenne da die Literatur nicht. Das würde sich, wäre auch die Frage, was das eigentlich bedeutet. Also es gibt ja da noch ein größeres Problem im Hintergrund, nämlich, dass wir eigentlich philosophisch gesehen überhaupt nicht wissen, was eine gute Handlung ist. Und vielleicht ist es ja gar nicht gut, wenn Meditierende anfangen, an Arme zu spenden nach einer bestimmten Zeit oder Vegetarier zu werden. Vielleicht ist es ja aus, sage ich mal, aus Perspektive der Aufklärung ineffektiv. Die sollten sich eher um die Stabilisierung von politischen Institutionen bemühen oder also wie klassischen Altlinken das sagen würden oder sich einmischen in den politischen Prozess und nicht was reparieren, indem sie armen Leuten Geld geben oder in ihrem eigenen Leben versuchen, möglichst wenig Tierleid zu erzeugen. Die Frage wäre dann immer noch, ist das eigentlich die Verhaltensveränderung, die da rauskommt? Und die kommt natürlich raus. Das kann man natürlich beobachten bei ernsthafter Meditierenden. In welchem Sinne ist sie denn gut? Die glauben natürlich selber, dass die gut ist. Aber ich kann mir ganz harte Vertreter der Aufklärung vorstellen, die sagen, nee, die sind einfach unpolitisch in ihrer kleinen Welt.
Blase.
Und tun das, was sie Gutes tun nennen. Aber denken nie richtig drüber nach, was eigentlich gut heißt.
Ja. Für mich ist eine völlig unbestimmte Größe, über die ich auch nichts sagen kann. Dieser nicht-duale Zustand führt ja, also Krishnamurti hat das so genannt, wir haben uns da neulich drüber unterhalten, zu einer choiceless awareness, also zu einem Bewusstsein, das nicht mehr wählt, also nicht wählt zwischen gut und böse, ich und nicht ich und so weiter. Und das ist ja auch ein bisschen im Daoismus eigentlich diese Idee von Wu Wei, also vom Nicht-Handeln. Wenn ich in diesem Bewusstseinszustand bin, schwimme ich, um in deinem Bild zu bleiben, schwimme ich eigentlich im Wasser mit und mache das, was der Wirksamkeit der Dinge, Chuang-Tzu nennt das so, der Wirksamkeit der Dinge entspricht. Und wir müssen aber im Alltag, also trinke ich jetzt Tee, mache ich mir Tee oder Kaffee, arbeite ich oder arbeite ich nicht, tausende von Sachen müssen wir ständig entscheiden. Und da können wir uns nicht auf Nicht-Dualität rausreden, sondern wir müssen das eine oder das andere machen. Wir können nicht beides gleichzeitig machen. Und für mich ist die Frage eben tatsächlich, ob ein solcher Zustand nicht-dualen Bewusstseins oder von Choiceless Awareness tatsächlich dazu führen würde, doch bessere Entscheidungen zu treffen. Oder einfach so ein unentschiedener Grottenolm im Supermarkt zu sein, ja, der nichts mehr auf die Reihe kriegt.
Genau. Aber ich meine, das ist natürlich, das habe ich mein ganzes Leben seit Mitte der 70er Jahre erlebt. Das ist natürlich der Grundverdacht der kritischen Linken immer und der Intellektuellen, dass das irgendwie zu Pietismus führt, zu einer unpolitischen Einstellung und so weiter. Und der Verdacht von der anderen Seite ist natürlich, dass die sehr verwickelt sind und in ihrem eigenen Leben eigentlich auch sehr grob und unkultiviert. Darum sage ich ja, also jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, dass es interessant wäre, da eine wirklich explosive, eine zündende Kombination von beidem zu finden. Also man braucht das, was wir in der Philosophie in Proseminaren lernen, Argumentationstheorie, das heißt die Fähigkeit, systematisch und kritisch selbst zu denken und auch Kritik anzunehmen. Und man braucht diese ganz andere Dimension, über die man eigentlich mit Worten nicht sprechen kann. Und ich glaube, das zusammen könnte sehr explosiv sein. Das wird aber vielen nicht gefallen. Also ein Riesenproblem habe ich auch in dem Bewusstseinskulturbuch, ich merke es ja auch in Reaktionen kurz angesprochen, sehr viele, sagen wir mal Buddhisten, sind moralische Realisten. Das heißt, sie meinen, sie wüssten einfach, was eine gute Handlung ist in dieser Welt. Weil, also etwas, was Leiden vermindert oder nicht töten oder so. Und haben da aber nie mal richtig systematisch drüber nachgedacht, ob es auch zum Beispiel Formen verletzender Rede geben könnte, die angebracht sind in bestimmten politischen Kontexten. Oder ob es nicht Situationen in der wirklichen Welt gibt, Triage-Situationen oder Geiselnahmesituationen, wo auch ein Buddhist muss entscheiden können, wer stirbt, um Leiden zu minimieren. Häufig wird es als ganz klar irgendwie auch was prosozial ist, also was gemeinwohlorientiertes Handeln ist, als wüssten wir das. Und da könnte natürlich eine große Dosis guter westlicher Philosophie, analytischer Ethik viel helfen. Die würde aber viele Leute verwirren. Und dann ist es ja so, der Nachteil von der anderen Seite ist, das, worum es wirklich geht, also man kann ein bisschen drüber reden, aber das, worum es wirklich geht und worin die Relevanz liegt, darüber kann man nicht reden. Und Leute, die das nicht interessiert für ihre Karriere oder für ihre Lebenszeit Beamtenstelle, die sie anstreben oder so, die sehen nicht, was es soll. Und dafür kann man auch schlecht argumentieren. Es werden auch, ich glaube, sehr viele ernsthafter Praktizierende werden halt immer weniger reden. Die werden an solchen Diskussionen überhaupt nicht teilnehmen, weil sie den Verdacht haben, das führt nur zu Verwirrung. Das bewirkt nichts.
Das ist ja ehrlich gesagt der Grund gewesen, warum sich viele der sogenannten Meister von den Königshöfen oder Fürstenhöfen entfernt haben und oft, also gerade in Japan, in die entlegenen Teile Japans gegangen sind mit wesentlich härteren Lebensbedingungen, aber weit weg vom kaiserlichen Hof. Mhm. Das ist wahrscheinlich in der westlichen Welt nicht ganz unähnlich.
Ja, ich habe es ja auch öfters erlebt, es gibt reiche, wohlmeinende Leute, die Meditationsforschung fördern. Es gibt jetzt zum Beispiel neu gegründete Consciousness Foundation, die jetzt gerade Awakening-Projekte fördert, wissenschaftliche Projekte. Das ist die moderne Form des Königshofs. Es gibt jemanden, der mit Kryptowährung sehr viel Geld gemacht hat und auch mit Meditation gute Erfahrungen in seinem Leben. Und der bestimmt dann, welche Forschung stattfindet in diesem Bereich, weil die klassischen Institutionen einfach schlafen und werden irgendwie in 35 Jahren mal mitkriegen, dass da etwas ist, was war, ja, und dann eigene Förderprogramme auflegen. Das heißt, es gibt auch heute sowas wie Königshöfe da.
Ja, klar. Mhm. Aber was ist denn deine Schlussfolgerung oder für dich erstmal, gar nicht jetzt für die Allgemeinheit, weil in der Tat, das wissen wir nicht, zumal wir nie wissen, welche Nebenwirkungen unser Handeln haben wird. Was ist denn dein Weg in finsteren Zeiten, in denen wir ja nun gerade leben? Also es sind die vernetzten Krisen. Ich glaube, wir brauchen die jetzt nicht alle aufzählen. Also von Gewalt über Armut, Bildung über Klimakatastrophe und so weiter. Also diese ganzen vernetzten Krisen, die man übrigens alle von so einer sehr abgehobenen theoretischen Ebene aus als Probleme der Bewältigung des Verstehens und der Gestaltung von Komplexität beschreiben kann. Aber das ist wirklich eine ganz abgehobene Ebene. Was ist die Konsequenz, die du aus deiner Beschäftigung mit Meditation und mit Wissenschaft ziehst im Umgang damit?
Also ich scheitere da auch, aber funktioniert auch überhaupt nicht. Aber ich kann sagen, was sehr gut ist, ist Alleinsein in der Natur, nicht mit anderen Menschen, einfach in der Natur wirklich allein sein und systematisch seine Offline-Zeiten erhöhen. Das wären jetzt 5 weitere Podcasts, die wir machen können, aber ich bin ganz sicher, viele von uns haben jetzt mal so ein bisschen gehört über Aufmerksamkeitsökonomie und Handys, die süchtig machen und kommerzielle soziale Medien. Das hat sich jetzt mit 10 Jahren Verspätung rumgesprochen, dass das vielleicht auch was mit der politischen Polarisierung zu tun haben könnte. Aber das Problem ist viel, viel tiefer. Da passiert viel mehr. Die Systeme, die ja jetzt auch KI optimiert werden, die verändern uns geistig, uns selbst und nicht nur, indem sie unsere Aufmerksamkeit absaugen, noch auf andere Weisen. Das heißt, ich glaube, solange wir das nicht verstanden haben, was mit uns da geschieht und mit uns allen, ist mal als Grundregel seine Offline-Zeiten erhöhen und aufpassen, was eigentlich mit den Offline-Zeiten passiert und wie man sich doch immer wieder verwickelt im Netz. Das ist was ganz Richtiges. Und dann ist ja das, was ich in dem Bewusstseinskulturbuch auch angedeutet habe. Ich glaube, diejenigen, die wach sind von uns, müssen etwas Neues lernen, nämlich in Selbstachtung zu scheitern. Ich will jetzt gar nichts sagen, diese kurzfristigen, volatilen Krisen, Trump und so weiter, die kann man nicht prognostizieren. Man weiß nicht, was da in 6 Monaten ist. Aber was man gut prognostizieren kann, ist das dauernde Fortschreiten der Klimakatastrophe. Tag um Tag und Monat um Monat. Das ist einfach Physik. Die Emissionen steigen. Alle haben gesehen, die Verdrängung nimmt auf einmal zu und so weiter. Und das, was niemand hören will, ja, weil alle, wie die Amis sagen, Hopium wollen, ja, oder wie ich gesagt habe letztes Jahr, Zuversichtskitsch, ja, oder Hope-Porn, Hoffnungsporno, ja, wir können das Ding noch drehen, wenn wir jetzt alle ganz bewusst und alle zusammen und so, wir müssen uns, so schwierig das ist, glaube ich, langsam mit der Tatsache konfrontieren, dass das nicht gut aussieht, ja, also die rationalste und nüchternste, intellektuell redlichste Hypothese ist im Moment, dass die Klimakatastrophe einen unkontrollierten Verlauf nehmen wird. Und wir leben in dieser historischen Epoche. Und deswegen stellt sich für die Einzelnen, die die Nerven haben, da hinzugucken und auch in sich hingucken, halt auch die Frage, wie lebt man eigentlich in einer Epoche des Niedergangs? Ja, politisch könnte sich vieles noch wieder stabilisieren, auch die Demokratie. Aber die, für mich jedenfalls, sieht die globale ökologische Krise so aus, dass wir die, also das Scheitern, wir müssen lernen, in Würde zu scheitern. Das Scheitern ist jetzt die realistischste Option, ja, die rationale Annahme. Und das ist auch eine Frage an eine spirituelle Praxis, an Meditation. Wie kann ich das schaffen, dass ich das Richtige tue, einfach nur, weil es das Richtige ist, ohne daran anzuhaften, dass es sehr wahrscheinlich keinen Erfolg hat? Ja, das hat mit Selbstachtung zu tun. Darüber hat auch Kant, Hume, Descartes haben darüber viel gesagt. Also wie kann eine Meditationspraxis mir helfen? Und das ist auch die Verbindung zwischen den Ost- und West-Ansätzen. Kant hat gesagt, die Pflicht zur Selbstachtung ist die höchste moralische Pflicht, weil alle anderen auf ihr beruhen. Und was wir untersuchen sollten, ist, wie eine Meditationspraxis diese Selbstachtung stabilisieren kann in uns, weil wir werden jetzt möglicherweise damit leben müssen. Du hast das ja ganz am Anfang gesagt, finstere Zeiten, dass das Bild sich verdunkelt und verdüstert. Wie lebt man in so einer Zeit? Mit Empathie, ohne Verbitterung, mit Offenheit und tut einfach aus Selbstachtung das. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich ein Motto, das wäre so ähnlich wie, wenn es dann eine Lösung gegeben hätte, wäre ich ein Teil davon gewesen. Ja? Also diese, dass wir uns diese Frage stellen und versuchen so zu leben, dass wir zu uns selbst sagen können, wenn es eine Lösung gegeben hätte, wäre ich ein Teil der Lösung gewesen und nicht ein Teil des Problems. Und da ist halt die Frage, dieses non-duale Bewusstsein, kann das dabei helfen? Ich glaube es schon, in Würde zu scheitern. Aber das, was ich jetzt eben skizziert habe, und das steht ja auch in dem kleinen blauen Buch, das gefällt natürlich vielen Leuten nicht. Ja? Also erstens mal haben viele Journalisten gelernt, egal was man macht, egal worüber man berichtet, am Anfang, am Ende muss dann ein positiver Ausblick kommen.
Konstruktiver Journalismus, ja.
Zweckoptimismus. Und das ist einfach, das ist im buddhistischen Sinne eine Form von gezielter Selbsttäuschung. Also wenn man an so einem Zweckoptimismus, ich nenne jetzt mal keine Namen, bei festhält, dann gibt es einen Teil von mir, der weiß ganz genau, dass das nicht stimmt, dass es schlecht aussieht. Und ein anderer Teil, der versucht immer weiter, wir müssen uns zusammenreißen und wir können noch und wir können das Ding drehen, Optimismus zu verbreiten. Ist auch gut für die eigene Karriere. Man kriegt auch Freunde, wenn man sowas sagt, immer noch. Aber das ist wirklich eine Spaltung im eigenen Geist, die mittelfristig Leid erzeugt. Und die Frage ist, also die ich stelle, ist, wie kann man jenseits von Zweckoptimismus und Pessimismus gehen, in irgendeine Form von sehr bewusstem Realismus, sodass man da drin nicht verbrennt in dieser historischen Situation. Und das merken jetzt viele Leute schon, etwa seit anderthalb Jahren, dass es schwierig wird für sie, den Nachrichtendruck auszuhalten. Ja, wenn man im Bekanntenkreis rumfragt, Leute kriegen langsam Schwierigkeiten damit. Und das ist, glaube ich, die Frage, gibt es eine Form von Aufklärung, von Selbstachtung und von spiritueller Praxis, die mir dabei helfen kann, in der Situation? Oder nicht?
Also
könnte ja auch sein, dass es nicht geht.
Nicht geht. Ja? Also du weißt, dass ich ja lange Zeit journalistisch gearbeitet habe und du warst ja oft genug in meinen Sendungen. Und ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich versucht habe, das Problem in der verbleibenden Zeit mit der Denktiefe, die man in so einer Sendung entwickeln kann, möglichst auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist sozusagen, das ist dein Denkraum, das, was du eben geschildert hast. Das ist sozusagen der Denkraum oder der Möglichkeitsraum, in dem wir uns bewegen. Alles andere wäre Fantasie und Kitsch und so weiter und Esoterik. Und gar nicht zum Schluss den Imperativ zu haben, so, jetzt machen wir aber mal einen auf Hoffnung, sondern zu fragen, okay, wenn Sie das jetzt alles untersuchen, so wie wir das ja jetzt gerade auch gemacht haben, was ist denn für Sie, was bleibt da für Sie als Lösung? Was wären mögliche Wege, in die man gehen könnte. Und ich bin da bei dir. Ich glaube, wir haben keine sehr hohe Selbstachtung letztlich. Das ist auch damit verknüpft, dass wir sehen, was wir angerichtet haben in der Natur. Also wenn du die negativen Konsequenzen deines eigenen Handels siehst, neigst du dazu zu sagen, das war richtig scheiße, was ich da gemacht habe. Und vielleicht kommst du sogar zu einem Schluss, ich bin weder ein besonders kluger noch ein besonders guter Mensch. Was mache ich jetzt? Und ich meine, du hast es ja skizziert. Also darüber hinaus glaube ich schon, dass es, also wir haben ja 25 Jahre lang, also in meiner Wahrnehmung, Bildung vollkommen schleifen lassen politisch. Dass die Schulen zusammenbrechen, zum Teil jedenfalls, ist ja nur das Optische, die optische Entsprechung einer inneren Isolation und eines inneren Verbrennens und Verdummens. Aber ich glaube, man könnte schon Schulsysteme schaffen, in denen man nicht mit Blick auf die Karriere in erster Linie oder das spätere Geld verdienen, diese beiden Wege, die wir skizziert haben, also diesen Weg der klassischen Aufklärung, Wissenschaft und so weiter, also MINT-Fächer zu gehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Gespür zu entwickeln für andere Dinge. Das fängt bei Naturwahrnehmung, du hast das eben gesagt, an, geht weiter über Kunst. Ich glaube, dass das auch was macht, also dass ein sich einlassen auf Literatur, auf Musik, Bilder, auch dass die Wahrnehmung da fördern kann. Und natürlich beginnt mit Achtsamkeit sowas wie Meditation. Also ich glaube, dass eine Bildung, die von sich behauptet, sie kann in Zukunft mit dieser komplexen Lage, in der wir sind, umgehen, mindestens mal diese beiden Schienen braucht, um überhaupt Komplexität angemessen, wenn überhaupt das möglich ist, zu verstehen und vor allen Dingen dann auch zu gestalten. Also das wäre, die Richtung würde ich denken.
Also ich meine, die Deutsche Nationalakademie hat ja da eine Arbeitsgruppe gehabt und es gibt ein großes Papier über Selbstregulationskompetenzen bei Kindern.
Von der Leopoldina.
Aber
du warst ja drin in der
Gruppe. Nicht, dass die Bildungsministerien darauf irgendwie reagieren.
Überhaupt also, nicht.
Man muss zwei Sachen unterscheiden. Es gibt natürlich in vielen Ländern und an vielen Orten alle möglichen Initiativen, die sowas probieren, was du eben beschrieben hast. Die gibt es. Leute, die heldenhaft vor Ort was machen. Also an der Uni Melbourne gibt es zum Beispiel so ein Mindfulness Center. Da haben Tausende von Studenten angefangen zu praktizieren. Das ist ein großer Erfolg. Aber also es geht um die Skalierung. Also wenn das irgendeine Wirkung haben sollte, müsste das eben nicht was sein, was einzelne Pioniere oder lokale Helden machen, sondern was im gesamten Bildungssystem implementiert wird. Und eine einfache Sache, die ich gelernt habe, wenn du mit irgend so etwas an die Schule kommst, dann wird die erste Frage der Lehrer sein, was muss ich dafür nicht machen? Also was fällt aus? Ja, von meinen Unterrichtsstunden. Das heißt, die erste Frage ist, was wird geopfert, wenn hier irgendwo, was weiß ich, Meditationsunterricht oder so ein Schulfach Bewusstseinskultur oder so kommt. Und da fängt es schon an. Da wird es schon schwierig.
Dann hast du die ganzen Curricula. Es dauert Jahre, bis Curricula geändert sind. Ich meine, wir beide wissen, es gibt ja gerade im Bereich Schule, auch übrigens Hochschule und Universität, gibt es ja ein paar Initiativen. Und es gibt ja inzwischen schon einige Versuche, die tatsächlich evaluiert sind. Und die Ergebnisse sind ja positiv.
Ja.
Gut, wir wissen jetzt nicht, was in 20 Jahren ist, aber die ersten Ergebnisse zeigen ja, das ist was man machen sollte.
Ja, natürlich sollte man das machen. Das haben jetzt aber auch schon viele kluge Leute aus verschiedenen Richtungen viele Jahre lang gesagt.
Richtig, also, bin ich bei dir, ja.
Was es zu beweisen gälte, wäre, und das müsste sich ja erst zeigen, dass Kinder und Jugendliche, die sozusagen, sagen wir mal so aus so dualen oder bewusstseinskulturinspirierten Bildungsgängen kommen, dass die einfach auch besser sind, fachlich besser und beruflich erfolgreicher danach.
Das glaube ich
nicht. Ist gar nicht gezeigt. Vielleicht würde das für viele dazu führen, dass sie sagen, nö, bei dem Stress mache ich nicht mit. ich lebe lieber mit einem geringen Gehalt am Rande dieser Gesellschaft, könnte durchaus ein Ergebnis sein, ja, wenn man es mal systematisch probiert.
Könnte auch zu einer, also das ist dieses biblische Bild vom Sauerteig, ne? Du brauchst ja nur ein paar Bakterien, mhm, und irgendwann fermentieren die den ganzen Teig. Also es könnte natürlich auch sein, dass das in the long run, also wir erleben das nicht mehr, aber in the long run zu einer Veränderung der Gesellschaft führt. Und zwar auf so einem ganz kleinen, niederschwelligen Level erstmal. Also nicht die große Revolution, sondern was so langsam durchfermentiert, weil alles andere kompletter Blödsinn wäre. Es nicht zu machen, wird sich immer mehr als kompletter Blödsinn erweisen.
Ja, aber ich verstehe jetzt endlich, was du in deiner langen und erfolgreichen Karriere in den Medien immer sein wolltest. Eine Bakterie.
Ein Bacillus. Oder ein Virus. Ja, ja, klar. Ja, Thomas, ich danke dir sehr für das Gespräch und auch dafür, über Dinge zu sprechen, die ja doch letztlich auch sehr persönlich sind. Also vielen Dank. Und ich hoffe, die Welt wird sich ja jetzt ein bisschen weiterentwickeln wieder. Also vielleicht reden wir im halben, dreiviertel Jahr nochmal und gucken mal, was draus geworden ist.
Ja. Viel Erfolg. Vielen Dank, auch weiterhin.
Ja, danke. Im Virus und Bacillus sein. Danke.
Tschüss.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer, sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.